Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe. Ich bin der Gerhard und an meiner Seite wie immer die wunderbare Helena. Helena, wir haben noch eine sehr abwechslungsreiche und ereignisreiche Woche bei WWE erlebt. Und da würde ich sagen, da reden wir jetzt mal drüber, was da bei Raw und SmackDown passiert ist.
Yes.
Und ja, ich würde sagen, fangen mit dem größten Thema an, das wir haben. CM Punk ist zurück.
Ja.
Er hat den Titel gewonnen.
Ja.
Also den WWE-Titel von Sami Zayn.
Ja.
Und wird jetzt den Titel im Main Event von SummerSlam gegen Cody Rhodes verteidigen.
Ja.
Was denkst du dazu?
Also ich finde es schon ziemlich cool. Also ich muss das ein bisschen aufdröseln. Also ich fände es richtig fantastisch, mega super cool, wenn Sammys Titelregentschaft nicht so unfassbar kurz gewesen wäre. Und ich mich jetzt fragen würde, warum eigentlich das? Aber ich freue mich jetzt erstmal über CM Punk. CM Punk ist zurück, darüber hatten wir schon gerätselt. Das fand ich jetzt nicht so mega überraschend, dass er jetzt kommt in Chicago. Aber wir hatten ja auch ein bisschen gerätselt, wie das wirklich dann vonstatten gehen kann. Und ob er dann irgendwie eingreift und ob dann eben Sammy seinen Titel behält oder ob dann Cody ihn gewinnt oder ob Gunther irgendwie ihn deshalb gewinnt oder irgendwie so. Und ich hatte aber wirklich nicht auf meiner Card, dass CM Punk aus diesem Abend als Titelträger rausgehen könnte. Das habe ich wirklich einfach nicht kommen sehen. Und darüber habe ich mich gefreut, dass Wrestling mich da auch so hat überraschen können, ehrlich gesagt. Und dass CM Punk ja aber auch ein sehr würdiger Titelträger ist und das auch nicht nur jetzt für den Schocker, wie WWE es ja auch gerne macht, um uns zu überraschen, einmal rausgehauen hat, sondern dass man sich, wenn man sich jetzt den Titelträger CM Punk anguckt und das Match, was uns beim SummerSlam begegnet, sagen kann, ja, das ist auch irgendwo sinnig. Also auch sinnig, dass CM Punk besser ist als Sami Zayn und dass der in so einem Match dann das auch gewinnt und dass es trotzdem ein intensives Match ist und dass CM Punk aber da halt als Sieger rausgeht. Und dann ist es auch sinnig, dass CM Punk halt weiterhin an dieser Spitze steht und einer der beiden Titelträger ist, weil seine letzte Titelregentschaft fantastisch gut war bis zu WrestleMania. Und das Match CM Punk gegen Cody Rhodes ist ja jetzt auch nicht super überraschend für den SummerSlam. Aber in der Konstellation, dass CM Punk der Titelträger ist, halt jetzt dann doch wieder so ein bisschen und bringt aber da auch einen neuen Drive so ein bisschen mit. Deshalb, das finde ich alles rundum total super und freut mich und hat mich während Raw gefreut, freut mich für die letzten Wochen bis SummerSlam, freue ich mich auf den SummerSlam und auf dieses Match. Und auch, wie es da weitergeht, weil ich bin mir nicht sicher, wie es da weitergeht und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Jetzt nochmal zu der anderen Seite der Medaille, Sami Zayn. Ja, also offenbar hat Sami Zayn nur den Titel gewonnen, um zu vermeiden, dass wir Cody gegen CM Punk schon mal gesehen haben, bevor wir das Match dann beim SummerSlam sehen. Ist jetzt mal meine Arbeitshypothese. Also irgendwie haben sie sich überlegt, wir müssen da einen anderen Drive reinbringen. Wenn es jetzt nur Cody ist und dann verteidigt er seinen Titel gegen CM Punk, dann ist es irgendwie langweilig und wir müssen es irgendwie drehen. Das wäre cool, wenn CM Punk der Titelverteidiger wäre und wenn wir den irgendwie da das dahin bringen würden und so. Und dann haben sie sich überlegt, okay, aber es ist jetzt schon ein bisschen blöd, wenn wir jetzt irgendwie CM Punk und Cody Rhodes erstmal in so einem Match normal antreten lassen und dann gewinnt das halt CM Punk und dann haben wir das Rematch beim SummerSlam. Und deshalb mussten sie einen Übergangsweg finden und dieser Übergangsweg hieß Sami Zayn. Und dann finde ich, hätte man es aber auch alles ein bisschen entzerren können. Also diese Steigbügelhalterrollen finde ich im Wrestling nie günstig und für gerade auf dieser Ebene nicht günstig und auch für so einen Sami Zayn nicht günstig. Aber wenn du das machst, dann mach es doch wenigstens über ein paar Monate. Also dann wenigstens so eine Zeit wie Drew McIntyre. Das war auch nicht toll, aber das war eine akzeptable Zeit. Und Sami Zayn war jetzt keine akzeptable Zeit. Und zeigt mir aber auch, dass WWE nie die Idee hatte, Sami Zayn vor seinem Niedergang zu bewahren, den sie eigentlich schon bei WrestleMania haben kommen sehen oder auch seit WrestleMania haben kommen sehen. Und dann dachte ich, okay, sie versuchen jetzt Sammy wieder zu retten. Und das hat mir jetzt aber gezeigt, das war nie der Plan. Sondern sie haben eher Sami Zayn jetzt nochmal totgeritten, um das Beste aus dem Titel rauszuholen. Ist meine jetzt Theorie auch für die Zukunft von Sami Zayn. Also ich finde zwei Seiten der Medaille. Wenn ich jetzt auf das Match gucke, wenn ich jetzt auf den Titelträger gucke, wenn ich jetzt auf die weiteren Fäden gucke, bin ich zufrieden. Aber wie es gelaufen ist, finde ich schon sehr unwürdig.
Ja, ich denke auch, also es stand kein großer Plan von WWE dahinter, irgendwie Sami Zayn, dann mit dem US-Titelverlust und dann mit der Lebkuchenmann-Geschichte, irgendwie, ja, damit so, und dann mit dem Titelgewinn irgendwie irgendwas zu machen, sondern ja, es war jetzt halt die, ja, also das eine war halt, hat man mit Trick Williams gemacht und da war Samis Job irgendwie Trick Williams zu helfen und hier ist er jetzt der, also der ganz klassische Übergangs-Champion, der den Titel von einem Babyface zum anderen bringt, ohne dass die beiden halt gegeneinander antreten müssen. Also das ist ja die eine ganz klassische Geschichte bei WWE schon immer gewesen. Ja, das war zum Beispiel ja auch so in den 80ern vor Hulk Hogans erster Titelregentschaft. War auch Bob Backlund einige Jahre Champion gewesen. Er war halt auch ein großes Babyface. Und dann hat halt der Iron Sheik Bob Backlund besiegt, um den Titel zu gewinnen. Und hat dann ein paar Wochen später halt den Titel an Hogan abgegeben. Und das war diesmal auch die Rolle von Sami Zayn. Und also ich glaube, da hat man halt auch noch mitgenommen, dass man jetzt den Saudis sagen konnte, hier. Ja, wir haben jetzt so den großen Titelwechsel bei euch gemacht. ESPN kann man sagen, oh, wir hatten jetzt auch einen Titelwechsel bei einem dieser ja, B-PLEs, könnte man sagen. Und ja, außerdem hat man sich jetzt auch dessen entledigt, dass man sagt, irgendwie, Sami Zayn, er ist ja schade, dass er noch nie seinen Titel gewonnen hat. Das hat man jetzt auch abgesagt, nee, gehakt. Ja, aber ja. Es ist keine Geschichte von Sammy, sondern Sammy spielt da halt ja, eine Rolle, ja, um halt das für alle anderen passend hinzukommen.
Ja, man hat halt Sammy jetzt schon auch viele Möglichkeiten gegeben, wirklich irgendwann in nächster Zeit wieder sich aufzurappeln. Weil, also ich glaube auch, dass er hat noch nie diesen großen Titel gewonnen, das war schon auch so ein Drive, den du hättest aufbauen können oder der eigentlich so auch der letzte Motor war in der Geschichte von Sami Zayn hin zu diesen Titeln. Und das hat man ja auch am Anfang des Jahres so ein bisschen schon angeteasert, dass es vielleicht in die Richtung für Sami Zayn gehen könnte. Und also daraus hätte man theoretisch auch irgendwie noch was machen können oder daraus hätte man auch weitere Titelchancen machen können. Das haben wir jetzt aber auch beerdigt mit dieser Titelregentschaft. Und deshalb, also es gibt jetzt keinen Grund mehr, Sami Zayn irgendwie in dieser Top-Liga überhaupt noch zu halten, würde ich sagen. Also wenn er überhaupt jetzt den Schritt in die Midcard zurückschafft, bin ich mir nicht sicher. Also ich bin wirklich nicht sicher, ob wir eigentlich Sami Zayn langfristig weiter bei WWE sehen, um ehrlich zu sein. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen zu fatalistisch für Sami Zayn, aber ich finde schon, also es stand schon sehr schlecht um ihn in dieser Trick Williams-Geschichte. Und man hätte jetzt eine heroische Rettungsaktion machen müssen, um ihn da wieder rauszubekommen. Und jetzt im Gegenteil haben wir ihn noch ein bisschen weiter in den Abgrund geschubst und haben ihn auch das letzte Rettungsseil noch abgekappt. Und ich glaube nicht, dass sich Sami Zayn da jetzt wieder fängt.
Also da bin ich ein bisschen optimistischer. Ich glaube, Sami Zayn ist tatsächlich ja, da so, wenn man ihn in der oberen Midcard so einsetzt, ja, da hat er auf jeden Fall noch ein paar Jahre, wo das gut funktioniert, weil er hat halt auch so ein bisschen Glaubwürdigkeit. Ja, also wenn man ihn besiegt, dann sagt das schon noch was und ja. Er kann auch, glaube ich, unterschiedliche Rollen gut ausfüllen. Ja, sowohl Underdog, Babyface. Ja, und jetzt wird es wahrscheinlich, das war zumindest das Video, das er dann nach Raw, nach dem Titelverlust da gemacht hat und das WWE dann auch auf ihren Kanälen veröffentlicht hat, gezeigt, dass es jetzt so in die Richtung geht, ja, ich hatte alles und ihr habt mir alles genommen und das ist alles so ganz furchtbar und ja, ich werde mich an euch allen rächen und so. Also ich glaube, ja, damit kommt man schon hin und also ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen der letzte, ja, so das letzte Aufbäumen vor der Entlassung bei der nächsten WrestleMania ist.
Doch, ich glaube schon, das ist mal meine Prediction.
Aber es nimmt halt tatsächlich die Möglichkeit, die man gehabt hätte, irgendwann ja, halt diesen klassischen Finish the Story Weg zu gehen mit ihm. Ja, wo er sagt, keine Ahnung, ja, ich bin, ja, ich will jetzt Champion werden, das ist noch das eine, was ist. Und ja, keine Ahnung. Entweder ich schaff's jetzt oder wenn ich das nächste Match verliere, dann bin ich raus aus WWE und dann schafft man es halt oder irgend solche Geschichten. Ja, das hat man da ja damit jetzt abgeräumt.
Also ich glaube auch, sie versuchen es jetzt mit dem Heel-Turn, der hat sich auch angebahnt und der passt jetzt auch da dann rein. Er hätte aber auch schon reingepasst, wenn er einfach da in Saudi-Arabien das nicht gewonnen hätte. Hätte man das auch schon machen können. Nein, aber ich glaube, dass er sich nicht mehr fängt. Und ich glaube, sie versuchen es jetzt nochmal, aber ich glaube, dass wir uns nächstes Jahr von Sami Zayn verabschieden werden. Das ist jetzt meine Prediction.
Ja, der Titelwechsel war bei Raw und dann bei SmackDown ging es auch gleich los mit dem neuen Champion CM Punk und dann kam der gute Cody Rhodes raus, der ja eigentlich der Herausforderer auch bei Raw sein wollte, aber nach einem angefundenen Gunther dann verletzungsbedingt ausgefallen ist. Und ja, die haben eine kleine Rückschau gemacht zum Raw nach WrestleMania. Da war ja Cody Rhodes noch Champion. Da hat er zu CM Punk gesagt, ja, wenn du ein Titelmatch willst, sag einfach, wann du es haben willst. Und ja, da hat Cody ihn jetzt gefragt, ja, hier, du weißt nicht, ob das bei dir auch so also ist. Da hat CM Punk ihm direkt gesagt, wann? Ja. Gut geragebaitet, wie man ja so sagt. Und dann hat Cody Rhodes gesagt, SummerSlam.
Ja, überraschend. Und die Halle hat gut,
Ja, also,
weil sie es halt sehen wollten.
klar. Aber ja, das ist immer der Klassiker.
Ja.
Also deswegen, ja, in anderen Zusammenhängen, wenn es ein Heel-Champion ist und ein Babyface-Herausforderer, dann macht man es ja gerne so, der Heel sagt, der Herausforderer sagt, ja, lass uns das heute machen. Und dann sagt der Heel, nee. Ja, das machen wir erst beim PLE, aber das ging hier nicht.
Nee,
Aber
es
ja,
ging nicht.
zwar. Ja, natürlich, aber das ist das Problem. Wenn man was für die Zukunft ankündigt, ja, für die Fans in der Halle ist das immer nicht so begeisternd. Ja, aber jetzt haben wir da das Match der beiden von WWE ja lange und häufig auch angeteasert. Also die haben sich ja ständig irgendwie getroffen, irgendwo Backstage bei irgendwelchen PLEs und haben gesagt, ja, und wir können das ja nicht ewig hier so und irgendwann. Und aber ja, jetzt ist es doch. Ja, relativ flott zusammengekommen. Gut 3 Wochen vor dem SummerSlam. Haben wir gesagt, jetzt machen wir das. Und ist auch der zweite Main Event, das zweite große Titelmatch beim SummerSlam, das auch wieder Babyface gegen Babyface ist. Ja, also wir haben Roman Reigns gegen Seth Rollins, zwei Babyfaces und auch hier zwei Babyfaces, die beide zusammen dadurch zustande gekommen sind, dass der Herausforderer zum Champion gegangen ist und hat gesagt, ja. Eigentlich müsstest du jetzt aber, wenn ich sage, und er hat gesagt, ja, dann machen wir es halt. Und ja, Obafemi, das haben wir ja in der letzten Woche auch herausgefunden. Also Obafemi ist wirklich, ja, hat wirklich sein Titelmatch aufgegeben. Ja, das ist nicht verlegt oder irgendwas, sondern das hat er abgegeben und er tritt jetzt gegen, also stattdessen halt gegen Brock Lesnar an, aber ja, wird dann kein Titelmatch mehr bekommen. Ist das nicht ein bisschen hier, ja, bisschen wenig, immer nur Babyfaces. Und man hat nie so den großen, jetzt kommt hier, jetzt muss man mal den großen Bösen besiegen.
Nee, also nein. Also erstmal, das sind die beiden Matches. Das sind die größten und besten Matches, die sie hätten machen können. Ich glaube, das ist wirklich unbenommen. Ich glaube, da gibt es keine Konstellation, die größer gewesen wäre. Und es ist trotzdem aber auch alles ein bisschen neu. Also, was heißt neu? Also, es ist eigentlich nicht neu, es ist lange aufgebaut, es hat lange Geschichte. Beide Konstellationen haben lange Geschichte, also Roman Reigns und Seth Rollins und Cody Rhodes und CM Punk sind auch alle vier irgendwie schon lange dabei und lange an der Topspitze und waren auch fast alle, nee, Seth Rollins nicht, aber die anderen drei waren auch alle bei WrestleMania in den Top-Matches. Aber es sind trotzdem Konstellationen, die wir jetzt nicht in den letzten, weiß ich nicht, 3 Jahren so wirklich face-to-face alleine im Ring gesehen haben. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Meisterwerk, dass wir da jetzt sozusagen hingekommen sind, irgendwie auch sinnvoll hingekommen sind zu diesen beiden Top-Matches, die jetzt besser nicht gehen. Und zu den Babyfaces. Ja, also du hast aber halt auf beiden Seiten schon auch edgy Babyfaces. Also Roman Reigns, also ich bin mir da nicht, ich bin mir nicht so richtig super sicher in der Babyface-Heel-Einschätzung. Also der Witz ist ja, Roman ist in der Bloodline-Geschichte ja fast noch das größte Babyface im Moment. Also sonst benimmt sich die Bloodline ja schon sehr heelig. Also hier durch die Gegend marschieren, Leute bedrohen und sagen, hier, du musst jetzt dabei sein, du musst mich jetzt acknowledgen. Und Jacob Fatu, der sich da überall einmischt und die Usos, die sich überall einmischen und Jey Uso, der auch in seinen Äußerungen eigentlich kein Babyface mehr ist. Also das ist ja schon wieder alles so ein bisschen in das Heelige gekippt und Roman Reigns haben sie noch nicht so ganz rüberkippen lassen. Aber das liegt aber auch daran, dass einfach Roman Reigns Charakter sehr, sehr stabil ist und da die, also ich würde sagen, da die Ausschläge auch nicht so groß sind. Also als er vom Heel zum Babyface geworden ist, hat er sich nicht wesentlich verändert und wenn der jetzt vom Babyface zum Heel wird, dann wird er sich auch nicht wesentlich verändern, sondern es sind eher dann so die Leute drumherum, die das halt, die ihn sozusagen eingruppieren, wie sie ihn sehen. Und deshalb würde ich sagen, das ist, das hat so ein bisschen Heel-Vibes auf jeden Fall. Und bei CM Punk und Cody Rhodes, also da ist schon auch, CM Punk ist schon edgier als Cody Rhodes. Und deshalb funktioniert schon irgendwie auch. Also die müssen jetzt nicht die ganze Zeit nur im Ring stehen und sich sagen, wie sehr sie einander schätzen und wie sehr sie einander respektieren und wie toll die jeweils andere wrestelt, aber ich hätte auch gerne den Titel. Sondern das schaffen die schon beide auch auszuhalten, dass sie sagen, es ist schon aber auch ein bisschen eine persönliche Fehde irgendwie. Deshalb, ich glaube, das funktioniert gut, weil die vier Personen, die das machen, richtig gut sind, Top-Leute sind, die es können, weil alle vier Charaktere sehr stark sind, also zu Ende entwickelt sind, funktionieren und stabil sind. Und deshalb ist da, also funktioniert es einfach gut, egal sozusagen, wie die Konstellation ist.
Hey, du hast angesprochen, wie es ist mit der Bloodline und ihrer Heel- und Babyface-Ausrichtung. Also, wir haben ja jetzt auch ein neues Match bei SummerSlam von WWE angekündigt. Da trifft die Bloodline, also Jacob Fatu und die Usos, in einem Six-Man-Tag-Team-Match auf Royce Keys, LA Knight und Solo Sikoa, nachdem man sich in diesen Konstellationen unterschiedlich angegriffen hat in den letzten Wochen. Mal ja, Solo die Usos und mal Jacob Fatu, jetzt Royce Keys, obwohl die ja eigentlich Freunde waren und so. Und ja, also in der Geschichte, da sind auch eher Keys Knight Solo die Babyfaces. Und der Rest der Bloodline ist eher Heels. Aber wenn man sich auch die Publikumsreaktionen anschaut, also gerade die von Jacob Fatu sind immer noch sehr positiv. Also die waren aber ja auch immer ziemlich positiv, auch als er Heel war und die Leute angegriffen hat. Und Also das ist klar, ne? Die sind so ein bisschen auf der Grenze. Und was auch immer ganz witzig ist, wenn Roman Reigns kommt ja nicht zu Raw, ja, und dann, also Jacob Fatu geht dann aber zu SmackDown und erzählt dann ja den Leuten, was der OTC und so will und nicht will. Ja, das ist dann auch immer nicht klar. Also war ja auch immer so ein bisschen unklar, jetzt in der Geschichte bleibt. Macht Jacob Fatu eigentlich das, was Roman Reigns ihm sagt? Oder ja, ist Roman Reigns halt häufig nicht da und dann macht Jacob Fatu halt, was er möchte und erzählt halt, ja, das, was Roman will. Und Roman ist eigentlich egal. Bist du da hyped für dieses Six-Man-Tag-Team-Match?
Nein. Also das Match finde ich jetzt relativ belanglos, um ehrlich zu sein. Also ich finde die Royce Keys, LA Knight, Solo Sikoa Zusammenwürfelung richtig, richtig random und packt mich jetzt auch nicht. Und wenn das die Heel-Seite wäre, was nicht ist, aber wenn es die Heel-Seite wäre, dann würde ich mir denken, ja super, dann kann das ja wenigstens noch irgendwie dann so, keine Ahnung, im Ring irgendwie zu Missverständnissen führen und dann haben wir da noch ein bisschen Action, aber dadurch, dass das die drei Babyfaces sind und die jetzt alle auch irgendwie nicht den Heel-Turn bevorstehen haben, glaube ich, dass das einfach relativ langweilig vonstatten gehen wird. So. Deshalb, ich hätte es spannender gefunden, hätten wir Jacob Fatu und Solo Sikoa im Einzelmatch gesehen. Ich hätte auch sogar Jey Uso und Solo Sikoa spannender gefunden. Aber, also ich habe ja die These vertreten, also seit vor WrestleMania, dass wir ja jetzt die Bloodline-Story machen, was ja objektiv jetzt auch eingetroffen ist, und dass wir jetzt so verschiedene Leute ja einsammeln. Und mein Zeithorizontplan war, wir haben ungefähr zur Survivor Series die Bloodline in ihrer vollen Größe zusammengerauft. Und dass man dann wieder sagt, boah, jetzt ist aber noch größer als je zuvor und noch brutaler als je zuvor. Und jetzt ist die Bloodline wirklich wieder das allergrößte Nonplusultra und Roman Reigns steht komplett acknowledged an der Spitze und so. Und dass dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres The Rock wiederkommt und wir dann halt das richtige Tribal Combat quasi bei WrestleMania haben. Das ist ja meine Grundhypothese. Und in diesem Zeitplan würde ich sagen, passt dieses Match jetzt eigentlich ganz gut, weil wir haben die Bloodline schon beim SummerSlam, wir haben die Geschichte schon beim SummerSlam. Dadurch, dass Solo Sikoa dabei ist, geht es auch in die Richtung, dass es halt darum geht, Solo in Klammern und vielleicht noch die MFTs quasi wieder mit einzusammeln und zur Bloodline zurückzubringen. Und gleichzeitig haben wir aber danach, nach dem SummerSlam, denke ich, die Möglichkeit, dass wir dann zum Beispiel noch Roman Reigns gegen Solo Sikoa irgendwann auf dem Weg bis November fahren und dann halt Solo Sikoa sagt, okay, jetzt muss ich dich acknowledgen. Und dann sind wir ungefähr auf dem Zeittrack, der mir vorschwebt. Und deshalb würde das jetzt schon passen. Und dann würde es schon auch passen, ist jetzt nicht Solo alleine verliert, weil dann gäbe es ja eigentlich schon keinen Grund mehr, dass er jetzt das noch verweigert, sich der Bloodline wieder anzuschließen. Und deshalb sinniger ist es, dass die drei jetzt halt verlieren und man dann nochmal ins Face-to-Face mit Roman zum Beispiel geht. Oder vielleicht reicht dann auch Jacob, aber eigentlich würde ich sagen, also ich denke ja, Roman Reigns wird auch als Titelträger aus dem SummerSlam wieder rausgehen und dann hat er ja Zeit. Und dann hat er die Möglichkeit, da die Leute selbst mit einzusammeln.
Er geht erstmal wieder in Urlaub. Das weiß man ja bei
Ja,
Roman auch nicht.
wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Aber Thema November: WWE hat jetzt auch vor ein paar Tagen wieder Survivor Series angekündigt, am 28. November. Auch wieder dieses Jahr mit Wargames. Und ja, also, wie die Lage ist, wird es wahrscheinlich auch wieder ein Bloodline-Team geben, ja, so wie das aufgestellt ist. Und da ist ja auch die Frage: Im Moment ist ja sehr viele Leute in der Bloodline. Roman, Jacob und die beiden Usos, und da bräuchte man ja noch einen fünften, und da muss man auch mal sehen, ob sich da was entwickelt.
Das muss ja Solo sein. Das wird auch Solo sein. Also das ist ja ganz sicher meine Prognose, dass wir ein Roman Reigns, Jacob Fatu, die Usos und Solo Sikoa Team bei Wargames haben.
Ja. Aber es gibt ja auch noch andere hier Leute, Bloodline, Familie, die auch noch nicht bei WWE sind, da kann ja auch noch jemand kommen.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube auch, dass die Idee ist, wir machen eine noch größere Bloodline. Und wir haben ja auch noch bei WWE, also diese MFT-Leute, die Tongas und Tamas und so. Weiß nicht, wie sie heißen, aber ja. Die sind ja auch noch da. Die sind aber halt dann so Statisten in der Bloodline-Geschichte. Aber immerhin stehen die halt dann auch da und dann stehen die dann da irgendwie zu zehnt oder so. Und dann sagt man, wow, das ist jetzt aber wirklich die Bloodline und so. Und dann muss es um was gehen, wenn dann The Rock wiederkommt, denke ich. Das ist ja meine Hypothese. Und dann passt übrigens der 28. November, passt auch sehr gut, weil ich denke dann, dass The Rock vielleicht in der ersten Folge des neuen Jahres wiederkommt. So wie vor 3 Jahren. 2 Jahren, 3 Jahren. Dann ist es nicht so lang.
Ja, eine weitere Gruppierung hat vergangene Woche auch einen großen Erfolg eingeheimst, denn die Vision hat wieder Gold. Bron Breakker und Austin Theory haben nämlich die Street Profits besiegt und sind neue Tag Team Champions und haben auch noch Maxine Dupri dazu gewonnen, die jetzt ja, aus Liebe Austin Theory geholfen hat. Und ja, den Street Profits einen Tiefschlag verpasst hat, was dann zum Sieg führte. Neue Champions, zwei Titelwechsel waren da auch bei Raw. Begeistern das dich auch so wie der Sieg von CM Punk?
Nein, auf jeden Fall nein. Nein, ich bin sehr unzufrieden mit dieser Division-Geschichte. Also ich glaube, dass eigentlich da alle schlecht aussehen, bis auf vielleicht Austin Theory. Für den ist vielleicht ganz nett. Also für den passt schon. Das ist so seine Liga, auf der er da gut mitspielen kann. Und er ist jetzt der Held und er hat das Girl und er hat den Titel. Und für ihn ist so im Rahmen seiner Möglichkeiten läuft es gut. Aber für alle anderen läuft es im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigentlich, finde ich, nicht besonders gut. Also fängt an mit Bron Breakker, der in dieser Tag Team Division nichts zu suchen hat. Wirklich nicht. Das ist einfach überhaupt nicht seine Liga. Der muss da oberste Midcard muss der mitspielen, um dann halt seine Fühler Richtung Top-Level auch ausstrecken zu können. Da muss er noch nicht dabei sein, ja? Also ich sage, also es ist völlig okay, dass sozusagen die beiden Main Events, dass er da jetzt nicht dabei ist, zum Beispiel. Aber er muss eigentlich ein High-Quality Face-to-Face-Match bei SummerSlam haben, auf einer guten Position mit einem sehr guten Top-Level oder knapp unter Top-Level-Gegner und das gewinnen. Das ist eigentlich die Ebene, auf der sich Bron Breakker bewegen sollte, aus meiner Sicht. Und diese Tag-Team-Division macht für ihn gar keinen Sinn und vor allem ist er da ja auch nur die Nebenrolle. Neben, so hinter Austin Theory und jetzt auch hinter Maxine Dupri und war es ja sogar hinter den Street Profits jetzt. Dann wiederum für die Street Profits ist das natürlich irgendwie jetzt auch super schlecht gelaufen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Sami Zayn, würde ich sagen. Die sind halt da jetzt eingesetzt worden, um es irgendwie wieder ein bisschen spannender zu machen und um den Schocker von Maxine Dupri ordentlich verkaufen zu können. Dafür haben die Street Profits diesen Titel gewonnen und genauso schnell haben sie ihn jetzt auch wieder verloren. Und das ist auch für die Street Profits keine gute Entwicklung und hat denen jetzt auch nicht wirklich geholfen. Und auch da würde ich sagen, auch Richtung SummerSlam, wenn wir halt wieder eine ordentliche Tag Team Division aufbauen würden, indem es wirklich gute Tag Teams gibt, die auf einem hohen Level gegeneinander kämpfen und wir dann da halt auch über längere Zeit mal so eine Titelrivalität aufbauen würden. Dann könnte das auch funktionieren und dann könnten auch die Street Profits da gut reinpassen, weil die nämlich eigentlich cool sind und die Leute mitnehmen und auch irgendwie so ein Gimmick haben, das funktioniert. Aber man muss halt mit denen auch ein bisschen was machen einfach. Und Maxine Dupri, ja, weiß ich nicht. Also das ist ja wirklich jetzt die Neuauflage von Scarlett oder von Selena, die jetzt sich hier dem als weiblicher Sidekick dem Bad Guy angeschlossen haben. Und das tut Maxine Dupri auch nicht gut. Also die war ja irgendwie, die war eigentlich, hatte sich noch in der Frauen-Midcard, hatte die sich jetzt eigentlich ganz gut etabliert. war Titelträgerin, hat gegen Becky Lynch vor nicht allzu langer Zeit gewonnen. Also war eigentlich als Einzelwrestlerin ja auch gut dabei. Und im Prinzip denke ich, man könnte aus solchen Figuren was machen, wenn man halt so Gruppierungen hat, kann man daraus was machen, aber meine Erfahrung sagt mir, dass WWE daraus nichts macht, sondern dass diese Frauen zu weiblichen Sidekicks werden. Und das wird einer Maxine Dupri nicht gerecht. Der einzige Ausweg, den ich für Maxine Dupri sehe, ist, dass wir die Alpha Academy da quasi mit reinnehmen in diese Geschichte. So ein ganz kleines bisschen waren sie ja auch schon zu sehen, als sozusagen Maxine dann mit Austin Theory und den anderen dann abgefahren sind. Also wenn man da so ein bisschen ein, wir holen sie zurück, sie gehört doch eigentlich zu uns und sie ist doch eigentlich eine gute, und wenn man so diese Story so ein bisschen aufbauen würde und wo dann auch am Ende wirklich dann auch das Ziel stehen muss, dass Maxine Dupri zu der Alpha Academy zurückkehrt und zu Otis und zu Akiva Tozawa. So, dann könnte man sagen, es ist auch eine Geschichte für Maxine Dupri. Aber daran glaube ich nicht, sondern ich glaube, es ist eine Geschichte für Austin Theory, beziehungsweise halt für The Vision, oder für, dass wir ein bisschen was zu tun haben bei der Tag Team Division, und dass sie da halt einfach nur das Accessoire ist. Und das wird ihr nicht gerecht, das wird kaum jemandem gerecht da.
Also ich bin ein bisschen optimistischer, was die Paarung von Austin Theory mit Maxime Dupri angeht. Glaube, ja, daraus kann man was werden, so auch als Bad Guy Couple. Kann mir auch vorstellen, dass da jetzt diese Alpha Academy Geschichte kommt, ja, und dass es vielleicht sogar für ein Match auf der SummerSlam Card reicht, wo dann die Alpha Academy Division herausfordert um die Tag Team Gürtel, so Maxine Dupri on a Pole Match oder sowas.
Ja, aber ich will Maxine Dupri wresteln sehen. Ich will nicht sehen, dass sie nur die Trophäe ist.
Ja, aber gut, das hat sie jetzt, hat man halt auch gesehen. Ja, sie hat da letztes Jahr hatte sie da ihre Fehde mit Becky Lynch, wo sie auch mal Intercontinental Champion war, aber das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her und ja, da ist eigentlich auch halt auch nichts draus geworden.
Ja, weil sie nichts aus ihr gemacht haben. Sie hätten es ja nutzen können, den Drive, den sie da hatte. Und dann haben sie halt wie wir nicht in den Ring gesteckt.
Ja,
Ne?
aber deswegen sage ich, da kann es ja auch, also es kann ja dann besser werden. Also von der
Na.
jetzigen Situation. Ja,
Na.
sonst, also ich verstehe es auch nicht. Ja, Bron Breakker, also gerade, was wir ja schon vorhin hatten mit den Titelmatches, gerade wo es so ein Babyface-Überhang
Na.
eigentlich an der Spitze
Na.
der Card gibt. Ja, und also da geht es ja, also da geht es ja darunter auch weiter, ja, auch in der oberen Midcard. Ja, hatten wir es ja auch, ja, die Usos und Jacob Fatu sind auch, also keine so richtigen Heels und ja, dann hast du da noch LA Knight und Solo Sikoa oder denen auch keine richtigen Heels gerade und dann, ja, wer sind denn gerade richtige, also, ja, also eigentlich hast du nur Gunther als richtigen Heel, ja, Sammy, ja, auch so mehr oder weniger, aber ja, hat sich WWE ja auch nie so ganz durchringen können, ja, also. Bei Night of Champions war er auch ganz klar als Babyface präsentiert bei seinem Titelgewinn. Ja, und also gerade diese, ja, so richtige Heels, ja, wo die Leute sagen, der ist einmal ziemlich böse und so. Ja, das fehlt WWE total. Ja, was macht man jetzt mit Bron Breakker? Ja, steckt ihn da in diese Tag Team Titel. Also was ihm nicht hilft, was den Tag Team Titel nicht hilft. Was auch Bron Breakker, was auch Austin Theory nicht hilft. Ja, also weil das ist halt auch so ein bisschen merkwürdig. Auch eigentlich in der Story, ja, auch mit Maxime Dupri und so, wäre es eigentlich besser, wenn Austin Theory der Anführer irgendwie auch seines Tag-Teams wäre. Ja, und also das ist er nun vom Status her mit Bron Breakker nicht. Ja, und also, ja, da ist er nicht so richtig der Anführer, aber ja. Austin Theory kann dann wegen der Geschichte auch nicht so der Sidekick sein und das ist auch wieder schlecht für Bron Breakker. Und also das, ja, das finde ich, ja, die Story passt einfach irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Und ja, also da hätte ich Also eher gesagt, es wäre eine bessere Idee gewesen, dann irgendwie jetzt die Bloodline aufzulösen.
Die
Ja.
Vision.
Die Division aufzulösen. Also weil es hilft auch keinem, ja. Logan Paul, ja, in der Präsentation, dass er da halt verletzt irgendwie rumhängt. Ja, also da war auch ja, ein viel größeres Star vor nicht allzu langer Zeit. Also ich erinnere mich bei Elimination Chamber im Februar war das. Ja, hat er drei Leute eliminiert da im Main Event. Und ja, jetzt zieht er da rum bei diesem unteren Midcard Tag Team Titelmatch und darf Austin Theory anfeuern.
Ja, genau.
Ja, und also, ja, das hilft auch keinem mehr weiter. Und also, das ist auch so ein bisschen die Storyline jetzt mit Paul Heyman. Ja, der sagt, ja, ihr müsst auch mal wieder was leisten. Aber also hätte man auch einfach sagen können, ja, dann machen wir jetzt Schluss oder so und dann.
Ja.
Ja, hätte Austin Theory, keine Ahnung, hätte man ihn ja auch mit irgendwem anders zusammenstecken können und dann Tag Team Champion werden und John irgendwo anders hin und Logan Paul halt in die in eine Erholungspause schicken und dann wiederkommen und ihn irgendwie als Attraktion präsentieren. Ja, das verstehe ich halt gar nicht.
Ich verstehe das auch gar nicht. Also auch diese Paul-Heyman-Geschichte, die finde ich auch irgendwie merkwürdig jetzt. Also ich erkläre mir das ein bisschen so, dass Paul Heyman nach dem SummerSlam quasi wieder frei ist. Weil das ist ja nach wie vor meine Theorie, dass Brock Lesnar beim SummerSlam aufhört. Und dann ist Paul Heyman ja wieder quasi auf dem Markt und kann sich wieder seine Zöglinge suchen. Und ich erkläre mir, dass diese kurzen Interaktionen zwischen Paul Heyman und der Vision jetzt so, dass man uns halt ein bisschen warm hält. Und dass man sich die Option offen lässt, dass sich dann Paul Heyman und The Vision wieder finden irgendwie miteinander und das dann wieder weiterentwickelt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich WWE da selbst noch nicht so ganz sicher ist, ob das wirklich der Plan ist. Deshalb lässt man es jetzt mal so ein bisschen im Wagen, tiest es so ein bisschen an, um dann theoretisch wieder dran anknüpfen zu können. Aber eigentlich glaube ich, also ich glaube eigentlich nicht, dass sich das so entwickeln wird, weil ich einfach wirklich kein Potenzial in der Geschichte sehe, wie sie jetzt ist. Und das wird WWE dann spätestens nach dem SummerSlam sich auch genau angucken und wird auch dann vermutlich zu der Erkenntnis gekommen sein, dass da kein Potenzial mehr drin steckt und dann werden sie auch nicht Paul Heyman damit reinstecken. Und dann kannst du es auflösen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen einer der Gründe ist, weshalb sie es jetzt noch so auf Halde halten. Und ja, und wie gesagt, also mit der Alpha Academy kannst du schon was machen. Aber mir gefällt es nicht, dass Maxine Dupri da so abgewertet wird, auch weil die ist eigentlich eine gute Wrestlerin und die hat gerade diese Frauen im Midcard, die wir ja so vermissen, haben wir auch in den letzten Podcasts schon häufiger gesagt, wir brauchen eigentlich eine Frau im Midcard. Und sie hatte sich da jetzt mal drin positioniert und dann musst du aber halt auch dafür sorgen, dass die Leute dann da auch drin bleiben. Und so hast du sie jetzt, glaube ich, schon wieder ordentlich degradiert, ist, denke ich. Und ich denke auch, also wie gesagt, das müssen die Erfahrungen. WWE macht aus den Frauen in den Bad Couple Stories nichts. Nicht mal bei Liv Morgan und Dominic Mysterio nützt das Liv Morgan, dass sie in so einem Bad Couple ist. Das nützt nur Dominic, wenn überhaupt. Und deshalb glaube ich, ist es für die Frauen meistens nicht gut.
Ja, also sicherlich, ja, also WWE hat da keine, ja, keine gute, ja, keine gute Bilanz da in letzter Zeit. Da stimme ich schon zu. Aber ja, das heißt ja nicht, dass nicht Potenzial da wäre, wenn man das macht. Also und auch bei Liv Morgan war es ja so, ja, wenn ich da zurückdenke an die letzte Survivor Series und da an Doms Match mit John Cena, wo dann auch Liv Morgan und Raquel so ihre Finisher gegen John Cena gezeigt haben. Ja, also man kann das auch so machen, dass das den Leuten dann hilft.
Ja, aber das machen sie halt in der Regel nicht.
Ja, also, aber das ist ja also das ist ja, klar auch ein Problem von WWE, aber ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, sie haben halt ein paar Sachen, auf die sind sie konzentriert und alles andere läuft halt auch nicht. Also, es ist wie mit diesem, wie mit den Tag-Team-Gürteln. Man müsste nicht extrem viel machen, damit die Tag-Team-Titel auch, ja, also was Prestigeträchtiges wären. Ja, man müsste die Champions halt regelmäßig in der Show haben. Ja, und einmal im Monat machen sie irgendwie eine Titelverteidigung, ja, in einem vernünftigen TV-Match. Und ja, dann wüsste man auch, okay, Tag Team Champion sein, das ist auch was. Und wenn man das so machen würde, ja, also dann könnte man halt auch so einen Bron Breakker halt mal für ein paar Monate zum Tag Team Champion machen, ohne dass es halt so eine Degradierung ist, sondern man sagt, okay, ja, das ist jetzt ja auch ein vernünftiger Platz auf der Karte und dann hat man Gold und so. Aber ja, wenn man das nicht macht, dann sieht es halt schlechter aus.
Ja, das haben wir bei den Frauen letztes Jahr relativ lang gemacht, dass wir da, dass das so eine Halteposition für Top-Level-Frauen war, mit denen man jetzt gerade auf der Einzelschiene nichts machen konnte, aber die wir halt da irgendwie gut untergebracht haben, mit Charlotte und Alexa vor allem, aber dann auch Rhea und Io oder auch eigentlich dann Bayley und Lyra. Die sind jetzt ein bisschen wieder in die andere Richtung abgebogen. Aber das war bei den Frauen so ein bisschen der Plan. Und das würde ich sagen, hat auch funktioniert. Und das könnte man bei den Männern schon auch machen, zumal man ja da sogar zwei Tag-Team-Titel hat. Das heißt, man könnte ja den einen zu so einer Warmhalteposition für Top-Leute machen und den anderen die untere Mid-Card aufbauen lassen oder sowas in der Art. Also da gibt es ja Optionen. Aber ja, halt WWE, wie du richtig sagst, nicht oben auf der Liste. Oder überhaupt nicht auf der Liste. Und deshalb werden sie halt nicht entwickelt.
Ja, was aber gerade auf der Liste oben steht und wo es auch weitergeht, ist das Match um den Weltmeistertitel bei den Frauen, wo beim SummerSlam Io Sky als Queen of the Ring Liv Morgan herausfordern darf. Und das spielte eine Rolle hier auch bei Raw. Da ging es nämlich um den Interkontinentaltitel. Sol Ruka verteidigte den gegen Raquel. Und als Liv Morgan dann versuchte, der guten Raquel zu helfen, den Titel zu gewinnen, rief das Io Sky auf den Plan, die dann auch da eingriff und auch da ein bisschen mitgeholfen hat, dass Sol Ruka am Ende erfolgreich ihren Titel verteidigt hat. Ja, und ja, ein bisschen jetzt auch Sol Ruka da mit reingezogen, dass Io nicht ganz alleine steht gegen den ja, dreiköpfigen Judgment Day. Was denkst du zu dem Match und ist das, geht das voran mit Io und Liv?
Ja, das finde ich, kannst du schon machen. Also ich finde, das kann man gut machen. Also ich bin ein bisschen Sol Ruka-Fan und ich finde das auch schön, dass sie weiterhin Titelträgerin ist. Und auch, dass sie so ein bisschen in diese größeren Storys auch eingebunden wird. Ich glaube, sowas hilft durchaus, dass man Leute aufbaut, gerade weil sie ja wirklich auch noch nicht lange in der Main Roster ist und auch noch nicht lange Titelträgerin ist. Und so ein Titel ist natürlich schon mal eine gute Sache. Aber ich glaube, wenn wir uns wirklich mit Saruka längerfristig beschäftigen wollen, dann müssen wir auch die Brücken hin zu den Top-Frauen schlagen. Und das ist ja eine sehr gute Brücke. Und es war auch eine organische Entwicklung dahin, also dass auch Raquel auf den Titel guckt und auch gegen Saruka in einem Match ordentlich funktionieren kann. Das ist, glaube ich, logisch und in den Charakteren halt auch funktioniert das gut und die bewegen sich auf dieser Ebene und das hat sich organisch entwickelt und dass dann so eine Liv und so eine Roxanne dann da eingreifen, ist auch logisch. Und dass dann aber Io auch sagt, hier Liv, ich habe mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen und dann rauskommt, ist auch logisch. Also ich finde, all diese Schritte, die wir jetzt dahin gemacht haben, fand ich organisch und logisch und sinnvoll. Und Saruka ist dann da jetzt ein bisschen eingebunden. Mal sehen, wie sehr. Aber eigentlich, glaube ich, tut ihr das gut. Tut das auch dem Match nicht schlecht. Und ich finde es auch gut, wenn wir uns Richtung SummerSlam auch noch mehr wieder um den Judgment Day kümmern und um diese Beziehung zwischen diesen drei Frauen im Judgment Day, weil die ja eigentlich auch schon seit langem, langem, langem gärt, also eigentlich seitdem Roxanne Perez dem Judgment Day beigetreten ist, vor 1,5 Jahren, weiß ich nicht. ist das eigentlich ein Thema, ob eigentlich das so hält, diese drei Ladies da im Judgment Day. Und ich finde, dass man das jetzt hin zum SummerSlam auch eskalieren lassen kann. Das wäre übrigens auch typisch, weil der SummerSlam ist die letzten 2 Jahre irgendwie schon jeweils der Moment gewesen, in dem der Judgment Day zerbrochen ist. Das heißt, man könnte jetzt seinen Judgment Day Bruch 3.0 machen und diesmal aber halt auf der Frauenseite, nicht auf der Männerseite. Und das würde dem Match mit Io auch nicht schaden, glaube ich, wenn man den aber trotzdem noch genug Zeit einräumt. Und wenn man dann zum Beispiel parallel irgendwie Roxanne und Saruka noch ein bisschen interagieren lässt und dadurch auch vielleicht so einer Roxanne zum Beispiel dazu helfen könnte, sich auf diesen Titel auch ein bisschen zu konzentrieren und irgendwann ihren eigenen Weg dahin zu gehen, kann das auch nur helfen. Also ich finde das eine gute Sache. Es hat sich jetzt organisch entwickelt. Ich finde daran nichts irgendwie unlogisch und es eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten, die man jetzt auch gut abgehen kann. Und noch letzter Beitrag dazu. Ich glaube auch, dass das helfen würde, dass wir dann auch einen Titelwechsel hätten und Io Sky dann die Titelträgerin wieder wird. Fände ich auch okay. Fände ich aber auch okay, wenn Liv das gewinnen würde und behalten würde und dann als dann quasi in die Fehde einsteigt mit Raquel und wir dann das als die neue Blutsfehde haben, weil der Judgment Day zerbrochen ist, fände ich auch gut. Kann man aber auch abseits des Titels machen und Io könnte den Titel auch gut tragen. Also beide Richtungen, die das dieses Match gehen kann, finde ich sinnvoll und kann funktionieren.
Ja, bei der Raw-Seite haben wir dieses Frauentitel-Match. Bei der SmackDown-Seite steht das ein bisschen mehr in den Sternen, denn Rhea Ripley, wie wir herausgefunden haben, laboriert so ein bisschen an einer Meniskusverletzung und ist wohl nicht klar, ob sie bis zum SummerSlam wieder zurück ist. Da gibt es jetzt einzelne Stimmen, die sagen, ja, dann müsste sie den Titel abgeben. Wobei ich mir auch mal denke, ja, Liv Morgan hat den Titel seit WrestleMania und immer noch keine Titelverteidigung.
Ja.
Und es sind jetzt nächste Woche 3 Monate. Ja, da kann man auch in der Logik Rhea so ein bisschen Zeit geben. Aber deswegen ist das große Match auf der SmackDown-Seite bei den Frauen, das Richtung SummerSlam aufgebaut wird, Jade Cargill gegen Charlotte Flair. Und da war jetzt bei SmackDown der nächste Schritt, denn Charlotte Flairs Tag-Team-Partnerin und Freundin Alexa Bliss wurde von Jade Cargill attackiert und, ja, wie es aussah, den ihr Ellbogen schwer verletzt. Ja, die Fans, die nicht so lange dabei sind, eine neue Geschichte. Ja, wer sich länger zurückerinnern kann, weiß, dass Alexa Bliss so, ja, sozusagen doppelte Bänder im Ellbogen hat und deswegen ihren Ellbogen so, ja, so ein bisschen verdrehen kann. Aber ja, also, und auch wenn man das weiß, ja, so ein bisschen, ja. Also so schmerzhaft sieht das immer noch aus und nicht so schön anzusehen, wenn sie da ihren Ellenbogen überstreckt, so wie es die meisten Leute nicht können, ohne dass da irgendwas durch ist. Aber ein weiterer Schritt dahin, die Fehde jetzt auch mit Charles Flair aufzubauen und die jetzt auch, ja, sozusagen eine weitere Sache hat, die sie dann an Jade Parker rächen kann.
Ja, also ich finde das schon okay. Charlotte Flair gegen Jade Cargill finde ich schon okay. So, Jade Cargill hätte ich jetzt gehofft, dass wir sie so wieder ein bisschen runtergruppieren, um ehrlich zu sein, aber mir fällt jetzt auch keine wirklich gute Gegnerin für Charlotte Flair ein, in Klammern außer Alexa Bliss. Wobei, eigentlich frage ich mich schon, also das hätte man schon machen können jetzt, ehrlich gesagt, für den SummerSlam oder langsamer vorbereiten. Aber vielleicht bereiten wir das auch eher für WrestleMania vor, dass hier die Friendship wieder zerbricht und irgendjemand den Heel-Turn macht, wahrscheinlich Alexa, und wir dann halt die große Fehde zwischen Alexa und Charlotte bekommen. Vielleicht ist es dann eher, vielleicht braucht das auch noch mehr Zeit. Aber deshalb, mir fällt jetzt sonst auch wirklich niemand mehr ein, den wir jetzt gut gegen Charlotte Flair in den Ring schicken könnten. Naja, Becky wäre noch frei. Becky Lynch könnte man auch noch gut machen. Besser machen eigentlich als Jade Cargill. Aber sonst wird es schon sehr dünn, muss ich zugeben. Und deshalb ist das schon okay. Und es ist dann in der Geschichte, es ist auch logisch, dass Jade Cargill besiegt erst die Nummer 2 und dann tritt sie gegen die Nummer 1 beim SummerSlam an. Mir tut es ein bisschen leid für Alexa, dass sie so klar die Nummer 2 nur ist. Ist sie offensichtlich, wissen alle, dass sie die Nummer 2 ist, aber ich finde so ganz, sie hätte es auch verdient, in einem Team die Nummer 1 zu sein. Und ich finde auch, dass man aus Alexa Bliss noch mehr machen kann. Und ich finde auch, dass man die wenigen Frauen, die wir auf dieser Ebene haben, halt schon auch sagen, so pushen kann, dass sie auch alle irgendwie gut beschäftigt sind und nicht nur die Nummer 2 oder die Nebenrolle in der Geschichte sind. Aber gut, so ist es jetzt halt. Und deshalb ist es jetzt auch logisch gewesen, dass Jade Cargill Alexa Bliss besiegt. Und dass sie sich jetzt Richtung Charles Flair dann wieder hinorientiert. Aber insgesamt ist es sehr schade, finde ich, dass Rhea nicht oder vielleicht nicht beim SummerSlam antritt, weil ich glaube, dass es das schon gebraucht hätte für die Women's Division, da ein starkes Match auch zu haben. Liv Morgan gegen Io Sky ist schon ein starkes Match, das ist auch ein gutes Match und das kann man auch gut machen. Aber jetzt zum Beispiel Rhea gegen Charlotte oder so wäre nochmal eine andere Hausnummer gewesen, als jetzt irgendwie Jade Cargill gegen Charlotte und dann auch nicht mehr um den Titel, sondern einfach irgendwie so als Sidequest. Und das finde ich für die Women's Division keine rosigen Aussichten für den SummerSlam so wirklich. Aber gut, so ist, lässt sich dann auch nicht ändern, wenn jemand halt verletzt ist. Und ich finde nicht, dass sie den Titel wieder abgeben muss. Also, natürlich sehe ich als Rhea Ripley-Fan das so nicht so, dass Rhea jetzt den Titel wieder abgeben müsste. Aber erstens ist sie jetzt noch nicht so lange verletzt, finde ich. Und zweitens verkraftet es auch der SummerSlam, dass dieser Titel da nicht verteidigt wird. Und drittens, man kann das ja trotzdem irgendwie damit in Zusammenhang bringen, dass man zum Beispiel sagt, die Gewinnerin dieses Matches wird dann Rhea Ripley herausfordern, sobald die wieder gesund ist oder so. Und das könnte man ja machen. Und dann gewinnt halt Charlotte Flair und dann sehen wir das Match bei, I don't know, irgendwann später. Und das könnte man machen und dann ist dieser Titel trotzdem irgendwie mit dabei und dann passt für mich auch.
Ja, ein weiteres Match, das wir in der vergangenen Woche für SummerSlam gefordert hatten, war Trick Williams gegen Carmelo Hayes.
Ja.
Das kam jetzt schneller als gedacht, weil das hat WWE für SmackDown angesetzt. Und die beiden haben sich da ein Match geliefert, das aber auch kein wirkliches Ende fand, denn der zurückkehrende Baron Corbin griff ein und gleich beide Leute an und ja, zeigte sein Finisher End of Days. Und ja.
Ja,
Ich weiß auch, ich sag, kann nur sagen. Was sagst du?
Ich sag auch. Also erstmal, der Kommentator hat gesagt, er sei seit einem Jahr nicht mehr da gewesen. Und ich habe mir gedacht, ich habe diesen Menschen noch nie gesehen. Weil wann soll der vor einem Jahr da gewesen sein und in welcher Story und in was für einer Rolle? Also, und dann habe ich gegoogelt und dann war wohl doch mal da. Aber irgendwie, also das ist jetzt nicht die Rückkehr, auf die ich jetzt irgendwie hingefiebert hätte. Und das ist keine Person, die ich jetzt zwingend irgendwie noch in dieser Division hätte sehen müssen. Und auf keinen Fall ist das eine Person, die ich in diesem Match hätte sehen wollen. Weil Carmelo gegen Trick finde ich ein ganz tolles Match, was ich gerne beim SummerSlam sehen möchte. Und ich finde das eine tolle Fehde. Und daraus kann man ganz viel machen. Und die haben eine lange Geschichte. Und die sind tolle Wrestler. Und die passen zueinander. Und sind auch ungefähr, also haben so die gleiche Zielgruppe und so. Und das ist doch eine gemachte Fehde eigentlich. Ein gemachtes Match. Und das kann man auch wunderbar jetzt auch machen. Und warum muss man denn da jetzt dann so einen absoluten Random Guy reinschmeißen, der das irgendwie komplett zerlegt? Und wahrscheinlich auch noch in die Richtung zerlegt, das kann, sehe ich nämlich jetzt auch schon wieder kommen, dass es dann irgendwie so ein Triple Threat Match oder sowas bei SummerSlam wird oder dass der noch schlimmer Carmelo die Titelchance wegnimmt. Und das muss ich ja als auch gar nicht sehen. Also lass doch die beiden einfach mal da zusammen zaubern und nicht da jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so einen Stein reinwerfen in das Zauberstück. Also, ja, verstehe ich den Gedanken nicht und so. Und hier noch dazu, also Lil Yachty, ne? Der hat mich ja vorher schon ein bisschen genervt. Und jetzt spricht er und jetzt nervt er mich noch ein bisschen mehr. Und er hat jetzt auch mehr so eine, also Trick Williams ist ja jetzt wieder ein bisschen heeliger geworden, auch durch Lil Yachty. Und Lil Yachty ist ja jetzt so ein bisschen Paul Heyman für Arme geworden, ne? Der auch so das Brain hinter Trick Williams ist und der dem so sagt, hier, und wenn du den jetzt dann da heute Abend platt machst, dann wirst du der große King sein und so. Und ja, das brauchte ich jetzt auch nicht, ne? Also das war mir jetzt eigentlich schon too much für diese an sich fantastische Fehde. Und dann haben wir jetzt noch den zweiten, der da rein clasht. Und nochmal viel mehr too much für diese eigentlich sehr gute Fehde ist. Wenn man die beiden einfach mal machen lassen würde, würde sich das schon entfalten und wirken und toll sein. Und dann brauchen wir aber nicht noch zwei so Zusatztrottel da an der Ringecke, die dann da auch noch das mir ruinieren. Also ich bin gar nicht zufrieden damit.
Ja, also auch mein Eindruck, also ein bisschen zu viele Köche verderben den Brei. Nein, also da hatte man ein Match, das man gut auf die Undercard auch des SummerSlam hätte stellen können. Ja, ohne dass man noch viel hätte machen müssen. Und ja, Baron Corbin, also klar, ja, er ist sicherlich jemand, der auch irgendwie weiterhelfen kann, aber ja, entweder kann man ihn jetzt vielleicht irgendwo anders reinbringen, wo noch, ja, wo noch mehr fehlt, oder man wartet halt bis nach dem SummerSlam, ja, bis die erstmal, also bis Hayes und Trick Williams erstmal ihr Match gemacht haben. Und ja, dann in 4 Wochen, wenn die dann hinterher nochmal über ihr Match sprechen, dann macht man das und greift die beiden an und macht wie immer damit weiter. Also da habe ich auch nicht verstanden. Also das ist so ein bisschen, ja, einfach zu viel.
Ja.
Viel da reingeworfen, was man eigentlich gar nicht braucht. Und Trick Williams hatte jetzt auch seinen eigenen,
Title.
sein Third-Title, genau. Also das ist ein bisschen, ja, so als hätte man da das an so einem Teppich genäht.
Ja. So ein Flucati.
Ja,
Und
und
dann.
also da habe ich auch gelesen, auf Twitter hat jemand geschrieben, ja, und in 3 Wochen, ja, stinkt das auch. Also, glaube ich auch, ja, wenn man gerade so einen Titel, den man die ganze Zeit mit sich rumschleppt und so, ja, und was da alles drauf kommt, und kriegst ja den Geruch kriegst du ja aus solchen Sachen dann nicht mehr raus.
Stimmt.
Ich weiß auch nicht, ob man es gut in die Waschmaschine schmeißen kann.
Wahrscheinlich nicht.
Ah, gut, das ist das Problem von Trick Williams, und vielleicht hält der Titel ja auch gar nicht mehr so lange. Wobei, wenn man so einen Custom-Titel bekommt, eher eine Tendenz dazu, dass man nicht dann in der nächsten Woche den Titel wieder verliert.
Das stimmt. Verkauft er sich ja nicht mehr so gut. Die Legacy Edition oder wie auch immer sie es nennen. Ja, also ich finde, das ist sehr bedauerlich. Ich finde, das hätte eine richtig gute Fehde werden können. Und es ist wirklich aber ja, zu viel. Also wie du sagst, es sind zu viele Köche. Und das ist auch einfach irgendwie alles ein bisschen nervig, finde ich.
Dann kommen wir noch hier zu unserem geliebten Wiener Gunther, der die WWE-Woche so ein bisschen, ja, geklammert hat. Denn ganz am Anfang von Raw hat er erstmal Cody Rhodes attackiert. Das war auch der Grund dafür, dass er dann nicht im Titelmatch antreten konnte. Und bei SmackDown hat er dann die Show beendet mit seinem Angriff auf GM Nick Aldis. Da war Gunther nämlich unzufrieden damit, dass das Match beim SummerSlam um den Titel dann CM Punk gegen Cody Rhodes ist, und hat Nick Aldis gesagt, hier, ja, eigentlich müsste ich auch in diesem Match sein, oder gegen, ja, entweder Triple Threat oder ich müsste gegen den einen der beiden antreten. Nick Aldis gesagt, nee, das machen wir nicht. Nick Aldis gesagt, hier, was du machen darfst, ist bei Saturday Night's Main Event, was jetzt auch diese Woche ist, an der Seite von Sami Zayn gegen CM Punk und Cody Rhodes antreten. Aber ja, SummerSlam leider nein. Ja, und dann hat Gunther ihn in den Schützkasten genommen, mehrfach, und hat auch nicht abgelassen, als ein Dutzend Leute ihn versucht haben, davon abzubringen. Und es sieht so ein bisschen aus, als könnte es mal zum SummerSlam vielleicht zu einem Match zwischen den beiden kommen. Ja, Nick Aldis ist ja eigentlich auch Wrestler. Jetzt ist länger nicht mehr angetreten, weil er sich da auf die GM-Rolle da konzentriert hat. Also Gunther hat ihm ja auch gesagt, ja, you're a failed wrestler und so. Und da gehen wir hin.
Also ihr habt es nicht gehört im Podcast, aber der Hund, der unterm Tisch liegt, hat gerade herzhaft seufzt. Das war auch meine Reaktion. Also man kann das schon machen, Gunther gegen Nick Aldis, ja, weil irgendwas. Also, ja, nein. Also eigentlich nicht beim SummerSlam und eigentlich nicht bei WrestleMania, aber irgendwo kannst du das schon machen. Das ist ja irgendwie auch Gunthers favorisierte Rolle, sich mit so nicht mehr wirklich Wrestlern irgendwie in Matches zu begeben. Und wir wissen, dass Gunther das kann. Und WWE weiß, dass Gunther das kann. Und hoffentlich wissen alle, dass Gunther das auch gewinnen muss. Ja, deshalb so das Match passt schon so. Aber erstens nicht beim SummerSlam. Da wird es ja wirklich hoffentlich bessere Matches geben, die wir dann bei diesem zweitgrößten Event des Jahres im Prinzip sehen. Und ich finde halt, Gunther muss aus dieser Rolle einfach ein bisschen rauskommen. Also meine Grundthese ist ja, dass Brock Lesnar eigentlich beim SummerSlam gegen Gunther hätte antreten sollen und da sein Retirement-Match hätte haben sollen. Und das haben sie dann nach WrestleMania geändert. Also einerseits, weil Brock Lesnar ja dann quasi schon aufgehört hatte und andererseits, weil dieses Match gegenüber Fehmi einfach so gut funktioniert hat und die dann gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt das nicht als ein Einmal-Match, sondern als Drei-Stufen-Geschichte und dann machen wir den Höhepunkt beim SummerSlam und dann hört Brock Lesnar auf. Meine Theorie. Und deshalb ist Gunther quasi die SummerSlam-Fehde dahin geschmolzen. Und dann ist ihm aber nichts Besseres eingefallen für Gunther als eine Geschichte mit Nick Aldis. Also wieder so jemanden, der eigentlich nicht wirklich mehr wrestelt. So wie Pat McAfee vor, weiß ich nicht mehr wann. Oder Goldberg. Ja, das war der Beginn von seiner Retirement-Geschichte. Aber Goldberg war halt auch schon sehr lange sehr raus. Gerhard
Ich
schlägt die
weiß
Krise.
jetzt nicht,
Ob Pat
ja,
McAfee und Goldberg eine
ob ich
Ehe
jetzt
ist?
Pat McAfee und Goldberg hier in einen Topf werfen würde bei der Frage.
Doch, also in dem Zustand, in dem Goldberg halt war, schon, ja. Früher nein. Aber also da halt schon, weil Goldberg war halt schon lange sehr raus und war schon alt. Und war auch. Also auch im Match war es sozusagen relativ klar, dass Gunther jetzt Goldbergs Moves gut verkauft, weil es halt sein letztes Match war so. Und das wird, wie gesagt, Gunther jetzt auch wieder machen. Gunther wird Nick Aldis Moves gut verkaufen. Aber es bringt jetzt auch uns wieder nichts, diese Geschichte. Also weder für Gunther ist das jetzt besonders gut und hilfreich, noch für Nick Aldis. Also, weil weiß er nicht, wie es mit denen dann weitergeht. Hört er eigentlich auf dann als General Manager, wenn er das jetzt verliert? Oder ist das überhaupt der Plan, dass Nick Aldis eigentlich aufhören möchte und das eigentlich, oder andersrum, dass WWE sagt, okay, wir haben ja hier eigentlich zwei General Manager, wir könnten die ja jetzt so ein bisschen effizienter und kostengünstiger gestalten und aus zwei einen machen oder so und dann übernimmt Adam Pearce, was er ja während dieser Suspendierung schon gemacht hat. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Sparmaßnahme von WWE quasi ist und gesagt hat, wir schmeißen jetzt einen von beiden raus und dann ist es Nick Aldis. Und wie macht man das bei WWE, wenn man eigentlich jemanden loswerden möchte? Man schickt ihn halt mit Gunther in den Ring, so ungefähr. Also das könnte der Plan sein. Aber für jetzt Gunther ist das keine Zukunftsperspektive, für Wrestling ist es keine Zukunftsperspektive und das ist halt einfach nur irgendwie wieder so ein Match, das passiert irgendwo in der Mitte eines Abends und dann ist auch wieder gut.
Ja, also ich bin auch da so also positiver eingestellt. Ich denke, das ist eine gute Storyline für Gunther. Ja, die funktioniert auch. Ich sage ja auch immer, ja, das ist das, was Gunther braucht, da ja, mehr so, wo es um Persönlichkeit und so geht. Ja, ich finde, er hat zu viele und auch in den letzten Monaten wie der halt so Geschichten hat, er möchte halt gerne Champion sein und er möchte gerne Champion sein und er möchte gerne Champion sein, deswegen auch in drei Championship-Matches, dann mit Cody Rhodes als Champion und dann am Ende auch ein Triple Threat-Match mit Sami Zayn. Ja, also finde ich besser, wenn es so persönlich ist. Was ich auch gut fand, ist, als er da am Anfang von Raw hat er ja Cody Rhodes durch so einen Tisch gepowerbombt und hat sich dann umgedreht zu Sami Zayn und hat gesagt, gern geschehen. Also auf Deutsch.
Ja.
Hat er gesagt, gern geschehen. Und dann gesagt, you're welcome. Habe ich mich auch gefragt. Ja, war das jetzt Versprecher oder so, ja, dass er das erst auf Deutsch gesagt hat? Aber ich fand es auf jeden Fall so oder so, ich fand es hervorragend, dass er dann auf
Ja.
einmal sagt, gern geschehen. Ja,
Ja, das war schon sehr witzig.
auch die Deutschen. Ja, und ich finde, sowas braucht er auch mehr, um halt ja, dreidimensionaler zu werden. Also ich finde es gut. Jetzt, wo du sagst, es könnte auch tatsächlich sein, ja, dass es auch das Ende von Nick
Nicole.
Aldis ist jetzt als General Manager ist. Ja, kann ja auch sein, dass er danach auch wieder ein normaler Wrestler wird oder so, weil man sagt hier, und das könnte man bei Nick Aldis schon machen. Der ist ja auch ganz gut. Und ja. Also deswegen, da bin ich, finde ich ganz gut für Gunther und ja, dass er da auch mehr so drin ist. Ja, und auch gerade nachdem er ja beim, also, dass es auch ein bisschen persönlicher ist. Also auch bei WrestleMania war ja auch kein Titelmatch gegen Seth Rollins, aber das war ja, ja auch mehr so aufgebaut, okay, hier, ja, ich habe das gemacht, damit ich von Paul Heyman dann einen Gefallen bekomme.
Ja, ich stimme dir dazu. Ich stimme dir absolut zu, dass Gunther persönliche Fehden braucht und dass die letzten Titelchancen, die er hatte, alle so titelgesteuert waren und nicht persönlich waren und dass Gunther aber die Intensität einer persönlichen Fehde braucht, um gut wirken zu können. Aber das Problem ist, er soll das halt gegen richtige Wrestler machen. Also er ist wirklich der Typ für die Seitenlinien-Stories. Ne? Und das ist halt so schade. Also entweder er ist der Steigbügelhalter für die Titel und dann hat er keine persönliche Fehde, weil er ja nicht derjenige ist, der dann da am Ende sozusagen mit rausgehen soll. Oder er ist die Seitenlinien-Story, die man irgendwie noch additional dazu macht, weil man braucht noch irgendwie so ein, keine Ahnung, komödiantisches Match oder irgendwie so ein bisschen Out-of-the-Box-Match oder so. Und das ist aber halt wirklich Gunther irgendwie die ganze Zeit, ja, der da so, ja, so Side-Quests die ganze Zeit macht, ohne mal seine eigene Quest ein bisschen zu verfolgen und so. Und das ist ja auch mit den Retirement-Matches im Prinzip so am Laufen oder bisher jetzt irgendwie am Laufen gewesen ist. Da kann man sagen, da waren jetzt immerhin noch so große Namen irgendwie dabei wie John Cena und deshalb hat es irgendwie da geholfen oder wie AJ Styles oder so und das waren dann auch, also waren dann auch gute, krasse Matches und hat dem dann auch irgendwie in seinem Image geholfen, aber in Wahrheit bewegt er sich die ganze Zeit außerhalb der Storylines und das ist, glaube ich, nicht gut für ihn.
Ja, aber jetzt ist er mitten in der Storyline. Das finde ich, also ich würde sagen, also stimmt auch, was du sagst, natürlich. Aber ja, also da bin ich jetzt eher so der Glas halb voll Typ.
Nein, ich nicht. Eigentlich nicht.
Ja, was diesen Samstag dann ansteht, ist Saturday Night's Main Event. Klassisch, 3 Wochen vor dem großen PLE gibt es das Saturday Night's Main Event. Letztes Mal haben wir uns über die Card so ein bisschen lustig gemacht, die zum damaligen Zeitpunkt bestand aus einem Match zwischen Danhausen und JD McDonagh und einem Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Fatal Influence und den Bellas plus Page. Ja, da hat WWE aber noch ein bisschen was draufgesattelt, jetzt in letzter Zeit. Der Main Event wird wohl das Tag Team Match sein, über das wir vorhin schon gesprochen hatten. Cody Rhodes und CM Punk gegen Gunther und Sami Zayn. Außerdem angekündigt für Saturday Night's Main Event das Match zwischen Bayley und Lyra Valkyria nach Lyras Turn. Und auch der Tribal Chief wird sich die Ehre geben im Madison Square Garden, wird aber nicht kämpfen, sondern er hat den guten Jalen Brunson zu Gast, also den Star der New York Knicks, der NBA Champion geworden sind in der Halle im Madison Square Garden. Er wird also auch da sein. Und was auch noch gemacht wurde, ist Danhausen gegen JD McDonagh ist jetzt ein nulles Qualification-Match, wo ja meine Vermutung auch ist, dass das auch die Möglichkeit sein wird, dass Jalen Brunson auch tatsächlich im Ring eingreifen kann. Ja, dann ist es immer einfacher, wenn man sagt, das ist ein nulles Qualification-Match, dann muss man, ja, dann muss man das auch nicht mit dem Timing so gut hinkriegen, dass der Referee irgendwas nicht mitbekommt oder so. Also das wäre so meine Vermutung, dass man so anfängt mit dem Tribal Chief und Jalen Brunson und dann kommt irgendwann das Match und dann kommt aber Jalen Brunson nochmal raus. Ja, also ich würde sagen, also mir erscheint der Saturday Night's Main Event jetzt insgesamt eine runde Sache zu sein.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also es ist schon irgendwie klar so ein C-PLE, aber es ist schon auch okay. Also und ich finde das eigentlich auch mit dieser, also diese Danhausen-Achse, das ist ja, glaube ich, soll ja schon die zentrale Achse im Prinzip dieses PLEs auch sein. Das ist ja schon in der Bewerbung, das ist es irgendwie mit dem Madison Square Garden. Ich glaube auch ganz sicher, dass das in diesem Match auch eine Rolle spielen wird, wenn dann jetzt hier Roman Reigns und dann der Nix-Mensch dann da irgendwie auftreten, dann ist das halt auch wieder die Verbindung dazu und bringt ja dann auch ein bisschen die dieses kleine, scheinbar kleine Match JD McDonagh und Danhausen irgendwie ein bisschen hoch in die real existierenden Stories. So, und das finde ich jetzt auch alles ganz sinnvoll. Dieses Tag-Team-Match zwischen CM Punk, Cody Rhodes, Sami Zayn und Gunther. Kannst du schon machen bei so einem PLE, finde ich. Da sollten die halt vor allem so ein bisschen am Character Development arbeiten, aber das werden sie schon auf dem Schirm haben. Also das hier zum Beispiel Sami Zayn, den könnte man jetzt eben gerade, er ist jetzt im Heel-Duo. Den jetzt dann wirklich mal Heel turnen lassen, wäre ein guter Zeitpunkt. Und CM Punk und Cody Rhodes kannst du natürlich auch noch so ein bisschen noch aneinander rutschen lassen, dass du da halt auch eine persönlichere Fehde reinbekommst, die du bei so einem Babyface-Match halt auch mehr brauchst. Deshalb, also das ist, erscheint mir logisch. Und ja, der Rest. Naja, Lyra gegen Bayley, gut. Das ist ein gutes Match für so ein PLE. Also finde, man hätte die noch auf eine bisschen noch höhere Ebene gruppieren können. Aber sagen wir mal, wenn das jetzt der Anfang wäre von weiteren Matches, also zum Beispiel mit einem Rematch beim SummerSlam, dann würde ich sagen, das ist ein gangbarer Weg.
Ja, ich finde es auch gut. Also, aus meiner Sicht auch mehr, als man sich hätte erwarten können, wenn man zum Beispiel vor 2 Monaten sich ein Ticket gekauft hätte. Jetzt auch mit also den ganz großen Namen auch da und also auch im Ring, ja, mit zumindest Cody Rhodes und CM Punk. Finde ich auch, da kann man nicht meckern. Ja, eine lokale Storyline, ja, das Lyra-Bailey-Match. Das auch ja, viel Geschichte mitbringt. Und okay, ja, halt noch so ein Füller-Match mit den Bellas und Fatal Influence. Das ist ja auch, ja, irgendwann muss man ja auch seine Verschnaufpausen durchaus mal einlegen. Also da finde ich, hat WWE das noch deutlich besser hingebracht, als es noch eine Woche aussah.
Ja, und wenn Roman Reigns da ist, dann ist ja wahrscheinlich Seth Rollins auch da.
Das kann gut sein, ja, dass man da auch in die Richtung was macht, ja, dass man mehr macht als
Jetzt sich da so hinsetzen.
Roman Reigns nur da ist und sagt, hallo, ich bin der Roman.
Ja, genau.
Wie geht's euch so? Also da finde ich gut. Und also hier Deutschland, kann man da natürlich sicher auch eine gute Samstagnacht machen. Ja, um 23 Uhr kann man sich erstmal Fußball-WM für den Platz 3 anschauen. Und wenn das dann nach dem Elfmeterschießen vorbei ist, dann fängt eigentlich auch schon Saturday Night's Main Event an.
Das ist ja toll.
Wirst du deine Samstagnacht so verbringen, Helena?
Ah, ich habe da in der Regel Besseres vor als das. Ich schaue mir das dann im Recap, schaue ich mir das an.
Ja, ich denke auch, ja, ich werde es mir Sonntagmorgen dann anschauen. Ja, aber würde eine gute Geschichte sein und werden wir auch wieder ein bisschen mehr wissen Richtung SummerSlam und Ja, auch wird spannend zu sein, ob Cody und CM Punk das denn schaffen, da zu gewinnen oder ob sie verlieren. Und dann ist der eine mit dem anderen unzufrieden oder beide mit sich gegenseitig, kann ja auch immer sein. Das könnte also durchaus was sein. Und darüber werden wir sprechen in unserer nächsten Ausgabe, die in der kommenden Woche dann erscheint.
Genau, dann bereden wir das alles.
Und bis dahin habt eine schöne Woche, bleibt dem Wrestling treu und bis dann.
Bis dann.